Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oehmicke und Michael Seehusen auf meinsportradio.de.
Neues Jahr, neues Glück, so könnte es im Dartsport lauten, wäre da nicht dieser vermaledeite Holländer, der einfach alles in Grund und Boden spielt. So wie 2016 aufgehört hat, so beginnt auch 2017. Nach der WM folgt gleich das Masters, und wir nutzen das Turnier mal, um eine Stunde mal wieder über Darts zu reden. Ihr hört Double Trouble mit Christian Oehmicke und ich habe mir wieder tatkräftige Unterstützung eingeladen. Wie immer dabei der Michael Seehusen. Hallo Michael.
Ja, hallo Christian.
Und natürlich auch der Kevin Barth wieder dabei. Hallo Kevin.
Hallo.
Ja, das Masters. Im Snooker eins der bedeutendsten Einladungsturniere, im Darts nicht ganz so wichtig. Zwar auch hier die Top 16 am Start. Ja, und wo man denkt, es könnte ja mal ein anderer gewinnen, da wird am Ende dann doch wieder der gleiche. Michael van Gerwen hat irgendwie keinen WM-Blues gehabt, oder Michael?
Ja, du stellst auch irgendwie immer nur dieselben Fragen, oder? Ja, ich hatte tatsächlich so ein bisschen darauf gehofft, vielleicht, dass van Gerwen nach dem starken Jahr und nach dem doch sehr ereignisreichen Jahr es ein bisschen ruhiger angehen lässt und dann unter Umständen kalt in die neue Saison startet. Aber das war dann doch eher Wunschdenken bei mir. Denn van Gerwen hat genau auf demselben Level weitergespielt, hat in jeder Runde ein Average von über 100 Punkten gespielt, im Finale sogar eine 109. Also da hat alles wieder gestimmt bei van Gerwen, da hat überhaupt nicht nachgelassen. Und wenn man ihn so spielen sieht, dann ist, glaube ich, auch klar, dass er auch in diesem Jahr bei eigentlich allen Events dann wieder der klare Favorit sein wird. Ich glaube trotzdem nicht, dass er ganz so viele Turniere im TV gewinnen wird, aber er wird mit Sicherheit wieder der dominante Spieler sein und da werden wir noch viele Sendungen auf die gleiche Art und Weise anfangen müssen.
Ja, ich würde ja gerne andere Fragen stellen, aber irgendwie, man kann ja mal auf Gary Anderson zu sprechen kommen. Das WM-Finale verloren gegen Michael van Gerwen, jetzt das Masters-Finale verloren gegen Michael van Gerwen. Aber es war ein starkes Finale, oder Kevin?
Ja, Gary Anderson hat generell ein starkes Turnier gespielt mit Erfolgen gegen Raymond van Barneveld und Phil Taylor und hat sich dann auch im Finale nicht abschütteln lassen, hat dann allerdings Chancen zum möglichen 8-9 nicht genutzt. Wenn er da einen reinmacht, dann kommt er vielleicht nochmal zurück. Hat er nicht und so hat er dann auch das Finale verloren. Es geht immer wieder so, dass Spieler ihre Chancen nicht nutzen und Michael van Gerwen zur Stelle ist und das halt bestraft. Und da haben die anderen halt noch viel Arbeit vor sich.
Ja, viel Arbeit ist wohl eine gute Sache, vor allem auch für Halbfinalist Adrian Lewis. Der hatte eigentlich gar kein so schlechtes Turnier gespielt, aber der bleibt weiterhin deutlich unter dem, was er eigentlich kann, Michael. Da irgendwie, man erwartet eigentlich immer, gut, der Mann hat zwei WM-Titel geholt, aber irgendwie so richtig wirklich festgesetzt an der Spitze hat er sich nicht.
Ja, zumindest hat er so ein bisschen den Anschluss verloren, ne? Also er ist jetzt beim Masters wieder mit wirklich guten Leistungen ins Halbfinale eingezogen, aber ist dann auch stark eingebrochen, was die Konstanz betrifft. Also das ist ja gerade das große Problem von Adrian Lewis, dass er es nicht hinbekommt, so konstant wie beispielsweise Michael van Gerwen seine hohen Averages zu spielen. Und wenn man ein paar Jahre zurückgeht, so vor 2-3 Jahren, als van Gerwen noch nicht ganz so dominant war, da gab es sehr viele Duelle zwischen Adrian Lewis und Michael van Gerwen, die wirklich sehr spannend waren und wo man wirklich mitfiebern konnte. Und davon ist nichts mehr übrig geblieben. Also wann immer die jetzt gegeneinander spielen, ist das häufig eine klare Sache. So war das auch hier wieder im Halbfinale. Van Gerwen hat sich da ziemlich schnell abgesetzt, hat das Spiel klar mit 11-5 gewonnen und da muss ich Adrian Lewis schon fragen, was da eigentlich schiefgelaufen ist in den letzten Jahren. Er spielt nicht mehr ganz das Niveau, das er früher mal hatte, zumindest nicht konstant. Und van Gerwen hat das Spiel nochmal in eine andere Liga gebracht oder beziehungsweise spielt in seiner eigenen Liga. Und ja, da ist natürlich die Frage, ob Lewis es hinbekommt, jetzt sein Niveau nochmal zu steigern. Wenn man ihn aktuell so sieht, dann fällt es eigentlich schwer, daran zu glauben.
Es war aber immer, so eine Geschichte mit Adrian Lewis. Wenn er dann mal ein großes Turnier gewonnen hat, dann war danach es nicht so, dass er irgendwie daran angeknüpft hat. Klar, er ist zweimal hintereinander Weltmeister geworden, hat aber abgesehen von diesen Weltmeistertiteln in dem jeweiligen Jahr keinen großen Titel gewonnen. Dann holt er die UK Open und kann nicht nachsetzen. Ich glaube, seit 2 oder 3 Jahren generell keinen großen Titel mehr, wenn man vom World Cup mal absieht. Und er muss sich fragen, was da schief geht, weil vom Potenzial her, vom Talent her, könnte er dort stehen, wo Michael van Gerwen jetzt ist.
Was glaubst du, woran liegt das, Kevin? Das Talent hatte er ja eigentlich zweifellos und in den ersten 2 Runden gegen Kim Heibrechts und dann auch vor allem gegen Robert Thornton hat er ja einen überragenden Average gespielt. Das war fast Michael van Gerwen Niveau und dann spielt er gegen den Holländer nur 89er Average. Woran liegt das?
Ich weiß es nicht, aber also es muss irgendwas schieflaufen. Also irgendetwas, was er möglicherweise in seiner Vorbereitung nicht richtig macht oder was einstellungstechnisch nicht so ganz stimmt, weil er muss mehr tun. Er muss wieder dahin kommen, dass er deutlich konstanter diese Leistungen spielen kann. Adrian Lewis hat seinen letzten Erfolg gegen einen der aktuellen Top 8 in der Welt vor einem halben Jahr gehabt. Im Juli beim World Matchplay hat er Peter Wright geschlagen und seitdem keinen einzigen Erfolg mehr gegen jemanden aus den Top 8, geschweige denn aus den Top 4. Und so läuft er Gefahr, in diesem Jahr in der Weltrangliste auch einmal abzurutschen. Also das, was Adrian Lewis gerade spielt, ist eines zweifachen Weltmeisters und jemandem, der da mit so viel Talent durch die Gegend läuft, irgendwie nicht würdig. Ich weiß es nicht, an welcher Schraube er stellen muss, aber es ist klar, dass in der Rezeptur von Jackpot momentan irgendetwas nicht stimmt. Weiß ich nicht, was er da drunter mischen muss, damit es wieder funktioniert. Aber auch die Premier League, über die wir später noch reden werden, ist ein Schlüssel für ihn dann jetzt auch, weil er da dann jede Woche gegen Topspieler spielt und irgendwann dann halt auch Leistung bringen muss, weil ansonsten ist dann halt auch die Premier League relativ schnell vorbei für ihn. Ja, was bringt es ihm, 100 plus Averages bis zu einem gewissen Punkt zu spielen und dann, wenn er es braucht, dann spielt er sie nicht mehr. Das ist vielleicht dann irgendwann auch ein mentales Problem.
Ist Adrian Lewis vielleicht zu früh in den Himmel gelobt worden, Michael? Ich kann mich an eine Zeit erinnern, also auch in den beiden Jahren, als er Weltmeister geworden ist. Phil Taylor hat ihn ja dann so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Ist er einfach ein bisschen zu früh, mit zu viel Lob überhäuft worden, dass man da sagen kann, er macht jetzt ein bisschen zu wenig und denkt, das kommt so von alleine?
Nee, das denke ich eigentlich nicht, denn Adrian Lewis, der war immerhin zweimal Weltmeister und viel besser kann es ja eigentlich nicht werden, zu dem Zeitpunkt jedenfalls nicht. Und ja, aber seitdem hat er es halt nicht geschafft, diese Leistung, die er damals bei diesen beiden Weltmeisterschaften gezeigt hat, das ganze Jahr über auch zu bringen. Das ist so sein Problem, dass ja Adrian Lewis ab und zu mal dann diese hohen Averages spielt, so wie auch im Viertelfinale gegen Robert Thornton, als er ja ein 105er Average da an den Tag gelegt hat und dann in der nächsten Runde klappt es wieder nicht mehr. Und ja, im Halbfinale gegen Michael van Gerwen kannst du dir das einfach nicht erlauben, dann 89er Average zu spielen. Das ist ja eigentlich gegen jeden anderen Halbfinalisten auch zu wenig. Da muss Adrian Lewis auf jeden Fall dran arbeiten. Das kann natürlich sein, dass vielleicht das Training bei ihm nicht ganz ausreicht. Es wird ihm ja auch immer nachgesagt, dass er ja nicht so ganz der fleißigste Spieler ist, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht die Ahnung davon, wie groß jetzt die Rolle davon ist, also welchen Unterschied so viel Training dann auch macht, denn wir sehen es ja auch bei Gary Anderson, das ist ja auch ein Spieler, von dem man sagt, dass er relativ wenig trainiert und der ist immerhin die Nummer 2 der Welt aktuell und ja, Adrian Lewis selber ist ja auch die Nummer 4, also alles läuft da jetzt auch nicht falsch, aber trotzdem, vielleicht, wenn er sich da mehr reinhängen würde, vielleicht könnte er dann noch ein paar Prozent mehr aus sich rausholen. Und ja, das sind dann vielleicht die Kleinigkeiten, die dann den Unterschied machen.
Wir werden es beobachten. Also Adrian Lewis verliert im Halbfinale mit 5-11 sehr deutlich gegen Michael van Gerwen, der jetzt beim Masters wahrscheinlich auch nur den Titel geholt hat, weil er von der Profi-Darts-WM, von der Promi-Darts-WM noch voll im Saft stand. Das andere Halbfinale war ein bisschen spannender. Dort ging es zwischen Gary Anderson und Phil Taylor ein bisschen zur Sache, Kevin. Phil Taylor, auf den kommen wir später dann in einem anderen Zusammenhang nochmal zu sprechen. Wird ja inzwischen dann sicherlich auch kein Geheimnis mehr sein. Der hat jetzt eigentlich ein sehr unauffälliges Turnier gespielt, aber trotzdem mit Michael Smith, Peter Wright und ja auch gegen Gary Anderson, den er ja nicht am Rande in der Niederlage, aber dann doch teilweise Paroli bieten konnte, ein ziemlich gutes Turnier gespielt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also er ist besser und konstanter aufgetreten als bei der Weltmeisterschaft. Hat vor seinem Match Peter Wright so ein bisschen geadelt und gemeint, der wird in ein paar Jahren die Nummer 1 der Welt sein. Und dann hat halt Peter Wright ausgerechnet in diesem Spiel dann nicht abgeliefert und Phil Taylor wusste das zu nutzen. Und gegen Gary Anderson hat er auch eine gute Figur gemacht und gegen einen Gary Anderson in momentaner Verfassung darf man dann auch mal verlieren. Also Phil Taylor hat ein starkes Turnier gespielt und hat mit Sicherheit dann auch gezeigt, dass er in diesem Jahr in den Turnieren, die er dann noch spielt, eine Rolle spielen kann. Und ja, ich weiß nicht. Also Phil Taylor, den musst du ja immer auf dem Zettel haben, wobei ihm dann sicherlich natürlich ein Titel noch mal mehr gut getan hätte, nachdem er bei der Weltmeisterschaft dann auch nicht so weit gekommen ist, wie er sich das im Endeffekt dann auch gewünscht hat. Er hat ja die Erstauflage des Masters auch gewonnen, aber jetzt die letzten drei musste er dann auch Michael van Gerwen überlassen und den davor, soweit ich mich erinnern kann, James Wade.
Wir haben ziemlich vom Average her und vom Niveau her ein ziemlich gutes Turnier gehabt. 4 Matches, in denen beide Spieler über ein 100er Average werfen. Aber Michael, das unterhaltsamste Match war dann irgendwie eigentlich doch das Viertelfinale zwischen Michael van Gerwen und Menzo Suljovic, ne?
Ja, es war auf jeden Fall eine unterhaltsame Partie. Das Ergebnis, das liegt jetzt nicht unbedingt nahe, dass es ein spannendes Spiel war. Van Gerwen hat sich da doch relativ souverän mit 10-4 durchgesetzt. Aber ja, Menzo Suljovic hat sich bei diesem Masters in wirklich guter Form präsentiert, hat auch deutlich schneller gespielt, als man das von ihm gewohnt ist. Also ich hatte jetzt sowieso schon so in letzter Zeit nicht immer den Eindruck, dass er ja noch der langsame Spieler ist, für den man ihn früher gehalten hat. Also er lässt sich dann schon ab und zu mal ein bisschen mehr Zeit, aber wenn er dann wirft, dann ist das eigentlich schon ja ein akzeptabler Rhythmus. Aber ja, so schnell wie er hier gespielt hat, habe ich das tatsächlich dann auch noch nicht gesehen. Und vielleicht wollte Menzo da auch mal beweisen, dass er auch attraktiv spielen kann. Und dieser Ruf, der ihm immer noch hinterherhinkt, so ein bisschen, dass der nicht mehr so zeitgemäß ist dann in dem Punkt. Van Gerwen hat sich klar durchgesetzt, aber das hat durchaus Spaß gemacht, da Menzo so auf die Art und Weise zuzusehen.
Kevin, bereitet sich Mensur auf die Premier League vor?
Auf welche? 2018?
Genau,
oder?
2018.
Nun, er hat in diesem Jahr zum ersten Mal sehr, sehr viel zu verteidigen, sehr viel Preisgeld. Und es wird darauf ankommen, ob er es schafft, das zu tun, was er im letzten Jahr nicht getan hat, nämlich im TV deutlich besser zu spielen. Ich weiß, er hatte letztes Jahr ein Finale, ein großes, bei der European Championship, aber kam ansonsten bei keinem anderen TV-Turnier über die letzten 16 hinaus. Und deswegen finde ich, dass er 2015 deutlich besser, deutlich konstanter im TV gespielt hat, als es 2016 der Fall war. Und da muss er halt wieder hin, auch um seine Premier League-Attraktivität zu erhöhen. Also ansonsten wird er halt in der Weltrangliste ein bisschen runterrutschen. Ich denke dass er sich nicht unbedingt in den Top 8 halten können wird, glaube aber schon, dass er in den Top 16 bleibt. Es kommt halt jetzt drauf an, kriegt er das hin, endlich dann wieder im TV besser und konstanter zu spielen und da auch wieder Viertelfinals, Halbfinals oder mehr zu erreichen. Und was seinen Wurfrhythmus betrifft, wenn Mensur trainiert, dann spielt er immer auch schon relativ flott. Also ich habe ihm da auch schon mehrfach über die Schulter schauen dürfen und da hat er eigentlich immer schon auch ein schnelles Tempo gehabt. Er hat ja jetzt, glaube ich, im Interview gemeint, dass er das gar nicht so gemerkt hat, aber es war ja eine deutliche Veränderung zu erkennen und ich bin gespannt, wie das jetzt in den nächsten Monaten weitergeht, ob sich's wieder verändert. Bei Mensur weißt du nicht. Du weißt in keiner Situation so richtig, was von Mensur dann zu erwarten ist, möchte ich es mal so ausdrücken. Und das zeichnet ihn auch so ein bisschen aus.
Macht's ja auch spannend. Ja. Mensur haben wir abgehakt, die Viertelfinals dann sicherlich auch, ist der jetzt auch kein Riesenturnier gewesen. Auf einen Spieler in der ersten Runde würde ich ganz gerne noch zu sprechen kommen, auf James Wade. Das Match zwischen James Wade und Robert Thornton war, was die Averages betrifft und ich weiß es nicht, ich habe es nicht gesehen, das 9-10 klingt jetzt erstmal recht spannend, aber schien das schwächste Match des Turniers vielleicht auch so ein bisschen gewesen zu sein. Michael, ist James Wade von den Scores her inzwischen so ein bisschen der schwächste Spieler in den Top 10?
Na, der schlechteste Spieler würde ich jetzt nicht sagen. James Wade kann natürlich auch höhere Averages spielen. Das hat man in der Vergangenheit auch ja schon einige Male von ihm gesehen. Aber James Wade ist jetzt auch nicht der Überspieler, was das Punkten betrifft. Er hat vor allen Dingen seine Stärken auf die Doppelfelder. Er kann ja seine Gegner bestrafen. Wenn die Chancen auslassen, dann ist James Wade meistens zur Stelle und ja, kann auch hohe Checkouts mitnehmen und ja, so ein bisschen ist ihm das vielleicht in letzter Zeit abhanden gekommen. Zumindest dieses Spiel gegen Robert Thornton, das war dann ja auch unter Druck von James Wade jetzt nicht das allerbeste, was er kann. Es war kein überragendes Spiel. Da muss man jetzt auch mal abwarten, wie es weitergeht mit James Wade. Er ist ja jetzt die Nummer 5 der Welt, aber da kommt natürlich auch einiges nach an Spielern, die ja auf jeden Fall besser scoren können als er, meiner Meinung nach. Und da muss auch James Wade vielleicht zusehen, dass er den Anschluss da weiterhin findet. Denn auch bei ihm, wenn wir da ein paar Jahre zurückgehen, da hat James Wade reihenweise Major-Titel geholt. Ich glaube insgesamt sogar 7 Major-Turniere, die auf sein Konto gegangen sind.
Und ich glaube sogar 8.
Kann auch sein, ja. Auf jeden Fall waren es einige und da ist er im Moment doch ein ganz schönes Stück von entfernt.
Ja, aber er war auch nie so der der wirklich hohe Scorer. Kevin, ist es noch zeitgemäß? Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt, tatsächlich 8 Major-Titel bei James Wade. Ist es noch zeitgemäß? Kann James Wade noch mithalten mit der Spitze?
Nun, du brauchst heutzutage ein gewisses Powerscoring. Also ich weiß auch, dass Raymond van Barneveld da vor Jahren auch im Training versucht hat, den Fokus drauf zu legen, dass er quasi reihenweise 140er am Stück spielen kann. Das Spiel hat sich schon auch verändert. Also James Wade hat viele Major-Titel gewonnen und hat es halt dann auch geschafft, dass die richtigen Shots quasi zur richtigen Zeit dann auch zu spielen. Und inzwischen ist das dann durchaus problematisch. Also ich denke schon, dass er ein höheres generelles Scoring finden muss, um da oben dann halt noch mitzuhalten, weil es kommen immer mehr Spieler dann auch nach oben. Auch ein Mensur Suljovic hat sein Scoring deutlich verbessert, seine Averages deutlich verbessert. Ansonsten würde er heute nicht die Nummer 8 der Welt sein. Es haben sich viele gesteigert und du musst heute besser scoren, du musst heute häufig in 15 Darts fertig sein und wenn du das halt nicht bist, dann hast du halt ja ein Problem im Endeffekt und dieses Problem spürt in meinen Augen dann auch James Wade.
Ja, das Gefühl habe ich mich in letzter Zeit auch so ein bisschen, gerade was die Scores angeht, sind wir da inzwischen, glaube ich, auf einem enormen Niveau, nicht zuletzt auch dank Michael van Gerwen. Das soll es zum Masters gewesen sein. Der Niederländer Michael van Gerwen also gewinnt mal wieder. Wir haben den Januar jetzt quasi fast beendet und er hat schon wieder 3 Titel im Sack. Die WM, die Promi-WM und jetzt dann auch das Masters. Welcher Titel davon am wichtigsten ist, könnt ihr euch selbst aussuchen. Wir machen mal eine kurze Pause und dann gehen wir mal auch in Richtung BDO und was so in nächster Zeit noch im Dartsport ansteht. Bis gleich.
Zwei Teams, drei Tage, eine Tradition. Der Davis Cup auf meinsportradio.de. Andreas Thies und Philipp Joubert hängen am Ball.
Was für ein wichtiger Aufschlag.
Und kommentieren live aus der Fraport Arena in Frankfurt. Wenn sich Deutschland gegen Belgien stellt. Mach mit, poste deine Meinung unter dem Hashtag MSRDC und werde Teil des Davis Cup. 3. bis 5. Februar. Freitag ab 14 und Samstag und Sonntag ab 13 Uhr. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Wir sind zurück bei Double Trouble und reden weiter fleißig über den wunderbaren Sport mit den Pfeilen. Wir haben das Masters abgehakt, das erste Turnier der neuen Saison, je nachdem, ob man die WM denn zur neuen Saison oder zur alten Saison zählen möchte. Und das Masters überschattet, hat aber so ein bisschen eigentlich auch eine andere Neuigkeit, die dann die Runde machte. Und die hatte nicht zuletzt mit einem der größten, wenn nicht dem größten Dartspieler aller Zeiten zu tun. Michael, Phil Taylor hört auf. Was sagt man dazu?
Ja, eine wirkliche Neuigkeit war es ja jetzt eigentlich nicht.
Du vermasselst mir auch alles, also wirklich.
Zumindest hat es im Vorfeld ja schon so einige Gerüchte gegeben. Es war nur noch nicht so ganz klar, ob Taylor dann wirklich nach diesem Jahr komplett aufhört oder beispielsweise so wie Terry Jenkins dann noch weiterspielt bei den Turnieren, für die er noch automatisch qualifiziert ist und ja die Einladung quasi noch mitnimmt. Aber Phil Taylor hat jetzt dafür für Klarheit gesorgt und offiziell bestätigt, dass nach der nächsten Weltmeisterschaft, also der Weltmeisterschaft 2018, dann wirklich Schluss sein soll. Und ich denke, man kann diese Aussage von Phil Taylor jetzt auch wirklich ernst nehmen. Er hat ja in der Vergangenheit schon häufiger mal Rücktritte angedeutet. Vor vielen Jahren ist er sogar mal offiziell zurückgetreten. Ich glaube, 2004 war das sogar schon. Zwei Wochen später oder so wieder zu sagen, dass er doch weiterspielt. Aber ich denke, jetzt in dem Alter macht das dann auch tatsächlich Sinn. Taylor hat ja nun schon seit längerem keinen wirklich großen Titel mehr gewonnen, mal abgesehen von der Champions League, die er im vergangenen Jahr für sich entscheiden konnte. Aber ich glaube, es hat Phil Taylor zuletzt dann auch genervt, dass er nicht mehr die Rolle spielt, die er über Jahre gewohnt war bei der PDC. Da hat man ja unter anderem beim World Matchplay gesehen, als er im Finale gegen Van Gerven doch wirklich chancenlos war, dass er damit nicht wirklich fertig geworden ist mit dieser Situation. Und da macht es dann natürlich auch wirklich Sinn, aufzuhören. Ich glaube, es bleibt weiterhin unumstritten, dass Phil Taylor der erfolgreichste Spieler aller Zeiten ist. Und daran wird sich wohl so schnell auch nichts ändern. Michael Van Gerven muss da wirklich sehr viele Titel holen und über ganz viele Jahre hinweg das so weiterspielen, um wirklich da ranzukommen. Und zu guter Letzt würde ich Phil Taylor dann tatsächlich in diesem Jahr auch noch einen weiteren Major-Titel gönnen. Ich war jetzt nie der allergrößte Phil Taylor-Fan, aber einen weiteren Titel, denke ich, so in seinem Abschlussjahr, das wäre schon ganz schön.
Phil Taylor hat Wort gehalten. Er hat 2014 ja gesagt, in 2 bis 3 Jahren, denke ich, werde ich zurücktreten. Er meint, er kann jetzt seinen Körper nicht mehr mit den 4 bis 5 Stunden Trainingsraum belasten. Kevin, was bleibt dir dann in Erinnerung von Phil Taylor?
Nun, also ich habe vor 11 Jahren mein erstes Dart-Match, was ich gesehen oder verfolgt habe im Fernsehen, wo ich überhaupt auch zum Dart gekommen bin. Das war das WM-Finale 2006 zwischen Phil Taylor und Peter Manley. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich das angeschaut habe und gedacht habe, das ist ja blöd, wenn dann so ein WM-Finale gespielt wird und der eine den anderen komplett mit 7-0 zerlegt. Und natürlich, die nächste Weltmeisterschaft, die ich dann zum ersten Mal intensiv verfolgt habe, war die mit dem großen Finale Phil Taylor gegen Raymond van Barneveld, wo Phil Taylor mit 6-7 verloren hat nach 3-0 Führung. Das sind so Dinge, die mir durch den Kopf schießen. Und dann haben viele gedacht, ja, okay, Phil Taylor ist, also immer wieder diese Gedanken, Phil Taylor ist fertig, der Wachablösung steht quasi an. Und das habe ich so oft gelesen und möglicherweise auch hin und wieder selber gedacht. Und dann kam er immer wieder zurück und hat dominiert und wieder dominiert und seine eigenen Standards überboten, quasi bis 2012. Und das bleibt natürlich in Erinnerung. Und da gehört auch viel zu, das immer wieder dann auch zu tun und immer wieder zu schaffen. Und Phil Taylor ist eine lebende Legende, ohne den wir heute nicht einen global so erfolgreichen Sport hätten und wo in diesem Jahr dann auch 11,2 Millionen Preisgelder ausgeschüttet werden.
Absolut, also der Dartsport hat Phil Taylor in der Richtung wirklich viel zu verdanken, nicht zuletzt auch, dass die PDC dann sich als so erfolgreich ausgestellt hat und dass der Weltmeister in diesem Jahr ein so enormes Preisgeld bekommen hat, wird nicht zuletzt auch an ihm liegen. 16 Mal ist Phil Taylor Weltmeister geworden, zweimal davon bei der BDO, zu der wir dann auch überleiten wollen.
Sehr gut, sehr gut. Sehr gut gemacht.
Denn nach der PDC-WM findet ja im Januar klassischerweise die BDO-WM statt. Habt ihr vielleicht nicht mitgekriegt? Nein, das ist möglich, denn die einzigen Sender, die sich dann so ein bisschen noch um die BDO gekümmert haben in der letzten Zeit, die sind auch abgesprungen. Die BBC und auch Eurosport, die es jetzt in Deutschland übertragen haben, in diesem Jahr kaum TV-Übertragungen, eigentlich ja nur bei relativ unbekannten Drittsendern, zumindest auch in Deutschland, glaube ich, im TV bei gar keinem Sender. Die BDO hat dann ein bisschen, ja, relativ, ja, man muss sagen, vernünftig reagiert und immerhin einen YouTube-Stream angeboten, der dann, glaube ich, auch von einigen Darts-Fans zumindest genutzt wurde. Michael, aber wie die BDO jetzt in letzter Zeit verläuft, das ist schon, ja, man, ich will das Wort Armutszeugnis jetzt nicht in den Mund nehmen, aber mir fällt auch gerade kein besseres Wort ein.
Ja, die BDO hat eigentlich seit Jahren immer weiter abgebaut, jetzt gar nicht mal so in Betracht auf das Preisgeld, aber ja, diese Entwicklung, die die PDC genommen hat, die konnte die BDO natürlich nicht mitgehen und ja, hauptsächlich lag es wohl daran, dass ja, man den Sport dann über die Jahre hinweg gesehen doch nie so wirklich ernst genommen hat, zumindest nicht, was das Professionelle angeht. Dieses Potenzial, das da wirklich in dem Dartsport steckt, das ja, hat man bei der BDO lange Zeit nicht gesehen. Und da ja, wundert man sich jetzt, warum die PDC so viel besser aufgestellt ist. Im Endeffekt ist die BDO da selbst schuld. Man hat sich ja dann auch, als es damals zu dieser Trennung kam, ja, mit den Spielern so ein bisschen angelegt und das auch drauf ankommen lassen. Und ja, aber immerhin, wie du gesagt hast, es gab zumindest diesen YouTube-Stream, über den man das Ganze verfolgen konnte. Das hat natürlich dann nicht die Reichweite einer TV-Übertragung international. In Großbritannien läuft es nach wie vor im Fernsehen, aber ja, darüber hinaus wird es schwierig für die BDO auf Fuß zu fassen und ja, so kann man dann natürlich die Spieler auch nicht halten. Also wenn man die Preisgelder nicht anbietet, das sieht man auch häufig, ja, auch BDO-Spieler äußern da häufig ihren Unmut, dass ja halt nicht genug Angebote kommen und teilweise dann auch Turniere abgesagt werden. Und so kann man natürlich dann seinen Lebensunterhalt nicht verdienen, wenn man das dann vorhat. Ja, für die Spieler, die das nicht vorhaben, die weiterhin noch einen Job haben und das nur als ihr Hobby sehen, ist die BDO natürlich ideal, aber ja, was den großen Profisport angeht, kann man da mit der BDO eigentlich nicht mehr rechnen.
Gibt es noch einen Weg zurück für die BDO, Kevin? Ist da noch was machbar oder ist eigentlich das Einzige, was man jetzt wirklich noch machen könnte, erhobenen Hauptes unterzugehen, in Anführungsstrichen, und sich dann vielleicht doch endlich mit der PDC zusammenzusetzen?
Nun, das ist, also mit der aktuellen Struktur kann die BDO nicht unbedingt erwarten, dass sie TV-Übertragungen bekommen, dass sie große Turniere ausrichten können und dass da dann halt auch Zuschauer kommen, weil sie halt nicht mit der Zeit gegangen sind. Die PDC hat Sport mit Event oder auch Party verbunden. Und die BDO eben nicht. Und die BDO kann die Gelder nicht aufbringen. Und deswegen gehen immer mehr Spieler zur PDC. Und ja, Also im Endeffekt weiß ich halt nicht, ob die BDO, wenn sie sich mit der PDC jetzt dann über einen Zusammenschluss einig werden würde, ob das dann die BDO im Endeffekt noch retten würde. Also ich weiß es nicht. Es ist halt ein ziemliches Auslaufmodell. Man darf die Verbandsarbeit, die WDF, die da dahinter steht, die World Darts Federation, die macht, die darf man nicht unterschätzen. Die PDC hat halt wenig Angebote für Spieler unter 16 Jahren. Das hat halt zum Beispiel dann die WDF. Aber nun, das, was die BDO halt macht, man sieht es halt, es funktioniert immer weniger. Und da ist dann halt auch die Frage, wie lange sich sowas noch finanzieren lässt. Ich bin jetzt kein BDO-Experte, aber glaube halt auch, dass die Lichter da so ein bisschen am Ausgehen sind.
Tja, das ist irgendwie auch, glaube ich, eine recht realistische Vermutung. Kommen wir mal aufs Sportliche bei der BDO-WM. Wir hatten vorher prognostiziert, dass Glenn Durrant das gewinnen wird, und der hat es tatsächlich auch gewonnen, aber ein Start-Ziel-Sieg war es jetzt nicht. Michael, wie ein Weltmeister gespielt hat er eigentlich nur im Halbfinale, oder?
Ja, also zumindest ab dem Halbfinale ist er seiner Favoritenrolle dann wirklich gerecht geworden, aber der Weg dorthin, der war doch sehr schwierig. Gerade in der zweiten Runde hätte das sehr leicht daneben gehen können, da hatte Glenn Durrant wirklich sehr viel Glück gegen Paul Hogan. Paul Hogan hatte damit 3-0 in den Sätzen geführt über Best of Seven und ja, hatte sogar Match-Darts. Das war ein bisschen unglücklich für ihn, denn er hatte 3 Darts in der Hand zum Match, und so wie er gecheckt hat, hätte das ja normalerweise erreichen müssen, aber Paul Hogan hat dann sich direkt mit dem ersten Dart überworfen, als er nicht die Doppel-8, sondern die Doppel-16 getroffen hat. Direkt am Draht, das war dieser eine Dart, wo das Match dann gekippt ist, und danach kam dann nicht mehr viel von Paul Hogan, und Glenn Durrant ist immer stärker geworden. Ja, das hätte leicht ins Auge gehen können, da hat wirklich sehr viel Glück dazugehört. Auch das Viertelfinale von Glenn Durrant gegen Darius Labanauskas aus Litauen, das war auch alles andere als überzeugend. Da hat er auch davon profitiert, dass der Gegner die Doppel nicht wirklich gut getroffen hat, aber trotzdem, er hat es dann im Endeffekt verdientermaßen auch irgendwie gewonnen, auch wenn ich der Meinung bin, dass Danny Noppert so über das Turnier hinweg gesehen die besseren Leistungen gezeigt hat. Glenn Durrant war das ganze Jahr über der beste Spieler der BDO, war an Nummer 1 gesetzt, und da hat man es ihm, glaube ich, auch gegönnt, dass er diesen Titel jetzt gewonnen hat. Auch wenn jetzt die PDC-Karriere noch nicht ins Auge gefasst hat. Er hat ja dann nach dem Spiel bekannt gegeben, dass er weiterhin bei der BDO bleiben wird. Aber falls er sich doch nochmal dazu entschließen sollte, also ja, zumindest Top 16 bei der PDC würde ich ihm tatsächlich doch zutrauen.
Ja, aber er muss was dafür tun, also er muss sich strecken, weil ich fand ihn bei der BDO-WM nicht wirklich überzeugend. Er hat oft davon profitiert, dass andere Fehler gemacht haben und nie wirklich in sein Spiel gefunden. Vielleicht das Halbfinale mal ausgenommen. Und auch im Finale hat Noppert halt immer wieder Fehler gemacht und Durrant war auch zur Stelle. Natürlich, ja, er gewinnt am Ende. Wenn du Weltmeister wirst, dann hast du es auch im Endeffekt verdient und nach seinem Jahr auch. Aber Durrant hat mich jetzt bei dieser Weltmeisterschaft nicht wirklich überzeugt. Und dann muss er halt auch gucken, wie es bei der PDC dann eben auch ist. Also da ist halt, da gibt es keine Laufkundschaft und da werden halt deine eigenen Fehler dann brutal bestraft. Und ich weiß halt nicht, wie lange er sich noch Zeit nehmen möchte für einen Wechsel. Ich kann verstehen, dass er gesagt hat, boah, da prasselt so viel auf mich ein und ich muss das jetzt erstmal sacken lassen und wechsle jetzt dann halt erstmal nicht. Aber er ist halt keine 20 mehr. Er ist 46 oder 47 und so viele gute PDC-Jahre hast du in diesem Alter dann nicht mehr. Man muss es so sagen, weil das Niveau total hoch ist und man dann doch dem Körper ab einem gewissen Alter dann auch beim Dartsport gewisse Dinge anmerkt. Also Terry Jenkins ist Mitte 50, lässt es jetzt ruhiger angehen. Ronnie Baxter hat Probleme bekommen und ist in einem ähnlichen Alter, Mitte 50, und es geht vielen so. Also Glenn Durrant hat, wenn er dann zur PDC nächstes Jahr wechselt, ja, weiß ich nicht, dann hat er noch 3-4 gute Jahre, und momentan bezweifle ich gerade so ein bisschen, dass dieser Plan dann wirklich funktioniert.
vielleicht ist ja das Alter auch genau der Grund, warum er sagt, warum soll ich jetzt mit 46 nochmal zur PDC wechseln, wenn ich jetzt bei der BDO ganz gut spiele. Vielleicht fehlt da dann auch so ein bisschen der Wille.
Ja, aber er sagt ja dann auch, das Einzige, was mich jetzt noch dann heraus... Ich habe jetzt quasi alles gewonnen und was mir jetzt dann nochmal richtig Kick geben würde, mich herausfordern würde, wäre halt ein Wechsel zur PDC. Und dann verstehe ich nicht, wieso er es nicht macht.
Tja, das ist eine gute Frage. Steven Bunting hat es gemacht und das ja durchaus erfolgreich, auch wenn in letzter Zeit die Ergebnisse ja ein bisschen ausbleiben. Starkes Debüt, muss man sagen, für Danny Noppert, oder, Michael? Der Mann aus Holland, wo ja sehr, sehr viele Darts-Talente herkommen. Zum ersten Mal bei einer WM dabei und dann gleich ins Finale?
Ja, wie schon gesagt, also für mich hat Danny Noppert noch bis zum Halbfinale ja die überzeugendsten Leistungen bei dieser BDO-WM gezeigt. Er hat gleich in der ersten Runde mal losgelegt mit einem 98er Average und ja, von Anfang an klar gemacht, dass er gut in Form ist und hier auch wirklich angreifen will. Und im Viertelfinale hat er dann unter anderem auch Scott Waites bezwungen, den Titelverteidiger, da auch eine wirklich gute Figur gemacht bei diesem 5:3. Hat dann auch Daryl Fitton im Halbfinale, den Routinier der BDO, mit 6:3 doch souverän im Griff gehabt. Und ja, im Finale hat es dann nicht mehr ganz so gut funktioniert. Das war dann vielleicht auch noch ein bisschen die Unerfahrenheit bei der ersten WM dann direkt ins Finale. Da hat vielleicht so ein bisschen Nervosität dann auch eine Rolle gespielt. Aber wenn man gesehen hat, wie Danny Noppert hier bei seiner ersten BDO-WM, also dann letztlich auch bei seinem ersten großen Turnier beziehungsweise bei seinem zweiten großen Turnier, hat er auch schon den Grand Slam of Darts gespielt. Wie er da agiert hat, dann denke ich, dass seine Zeit auf jeden Fall kommen wird, auch wenn er ja den Wechsel zur PDC aktuell wohl noch nicht ins Auge fasst, aber wenn er sich dazu irgendwann entschließen sollte, dann wird er sicherlich auch eine gute Zukunft bei der PDC haben. Da bin ich mir relativ sicher eigentlich.
Die 98, die du gerade angesprochen hast, waren auch der höchste Average des Turniers. Kevin, wie fandest du das Niveau der BDO-WM dieses Jahr insgesamt?
Ja, es war einiges Ordentliches mit dabei. Aber im Endeffekt reizt mich jetzt die BDO nicht wirklich. Also ja, einfach weil ich vielleicht mich auch nicht so richtig mit den Spielern identifizieren kann, weil ich wenig BDO dann eben auch schaue. Das liegt vielleicht auch daran, dass bei der PDC deutlich bessere Darts gespielt werden, es deutlich professionellere Strukturen gibt. Darüber haben wir schon gesprochen. Das Niveau war in Ordnung, aber jetzt nichts, was man irgendwie hervorheben müsste. Es gab ja dann auch immer wieder Vergleiche von den BDO-Fans, die dann gesagt haben, ja, ich brauche doch gar keine PDC, weil bei der BDO, da habe ich doch dann auch tolle und spannende Matches. Das mag sein, aber also so richtig der Reiz war jetzt für mich auch nicht da. Also viele Partien habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht ausführlich verfolgt. Also man bekommt dann vieles mit, aber ja, es gab jetzt ja gar keinen Average über 100. Ja, was dann halt auch zeigt, ne, dass es bei der PDC was deutlich anderes ist und dass bei der BDO halt auch viele sind, die das Ganze nicht professionell machen, die das nicht hauptberuflich machen. Ich weiß gerade nicht, wie viele bei der BDO das Ganze komplett professionell betreiben, aber Glenn Durant zum Beispiel geht ja, soweit ich weiß, auch noch einem Job nach.
Tja, das ist, glaube ich, auch ein Thema für dieses ganze BDO kontra PDC-Zeug. Also, Glenn Durant gewinnt mit 7:3 das BDO-WM-Finale gegen Danny Noppert, entthront damit Scott Waites, holt seinen ersten Titel nach einem ja, für ihn fast schon Michael van Gerwen gleichen Jahr, halt nur bei der BDO. Bei den Damen gewann Lisa Ashton ihren dritten Titel inzwischen gegen die Australierin Corinne Hammond im Finale recht deutlich mit 3:0. Wieder kein Titel für Dieter Hetman, Michael, obwohl die wieder an 1 gesetzt war. Es soll irgendwie nicht sein, ne?
Nee, Dieter Hetman und die Weltmeisterschaft, das ist eine besondere Geschichte. Also da schafft sie es leider nicht, das Niveau an den Tag zu legen, das sie ansonsten spielt, ist vielleicht dann auch ja, der besonderen Situation geschuldet. Also die meisten BDO-Turniere, die finden halt nicht vor TV-Kameras statt, vor allen Dingen die Damenwettbewerbe, die werden dann ja irgendwo auf einem Nebenboard oder so ausgetragen. Das ist dann auch eine ganz schöne Umstellung von der regulären Tour dann zur Weltmeisterschaft, und da kann man dann vielleicht auch nachvollziehen, warum einige ja da dann eine ganz andere Figur abgeben. Das ist ja durchaus bei der PDC auch so, dass einige Spieler auf der Pro Tour wirklich stark sind und da auch schon einige Titel geholt haben, aber auf der Bühne ja quasi ein anderer Spieler sind, und vielleicht ist das auch so ein bisschen das Problem von Dieter Hetman. Über Lisa Ashton kann man das sicherlich nicht behaupten. Die hat jetzt zum dritten Mal innerhalb von 4 Jahren den Damen-WM-Titel gewonnen. Das auch völlig verdient, wenn man gesehen hat, wie sie gespielt hat. Sie hat wirklich in jeder Runde ein Average von über 80 Punkten gespielt, was so bei den Damen ja auch keine andere Spielerin konstant hinbekommt. Und ja, da ist es dann logisch, dass sie wieder Weltmeisterin ist. Ich sehe da aktuell auch keine andere Spielerin, die wirklich da rankommt. Also vor ein paar Jahren hatte ich so ein bisschen darauf gehofft, dass ja Fallon Sherrock da ja vielleicht mit ein bisschen mehr Erfahrung oder wenn sie dann ein bisschen älter geworden ist, dann ja auf einem ähnlichen Level spielen wird. Aber die hat jetzt wohl auch ein paar gesundheitliche Probleme gehabt und ist dann ein bisschen aus der Bahn geworfen. Da kann man auch nur hoffen, dass es wieder in die richtige Richtung geht. Ja, aber so wie die Damentour aktuell sich gestaltet, ist Lisa Ashton da ganz klar die beste Spielerin. Und ja, im Prinzip haben sich ja dann bei allen drei Weltmeisterschaften, wenn man so will, dann die Favoriten auch durchgesetzt in diesem Jahr.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Da will ich eigentlich auch gar nichts weiter hinzufügen. Dann machen wir nochmal eine Pause und sind gleich zurück und schauen mal so ein bisschen auf den Dartsport aktuell in Deutschland, beziehungsweise was Übertragung angeht und dass die Q-School aus deutscher Sicht ja auch nicht ganz unerfolgreich war. Bis gleich.
Wild Thing, die Rugby Europe Championship, live auf meinsportradio.de. Deutschland gegen Rumänien. Am 11. Februar ab 13.15 Uhr live aus Offenbach. Du willst noch Tickets gewinnen? Dann nimm noch schnell an unserem Gewinnspiel teil und sichere dir 2 Tickets. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de.
Wir sind nochmal zurück bei Double Trouble und reden weiter fröhlich über Darts. Der Kevin, der Michael und der Christian. Ja, ihr hört Double Trouble, auch wenn es jetzt um die Q-School geht. Und die Q-School, die gibt es nicht nur im Snooker, sondern auch im Dart. Und dort qualifizieren sich sogar 28 Spieler für die neue Saison. Können dort eine Tourkarte erwerben. Und ja, so ein bisschen lesen sich die Namen, die sich da qualifiziert haben, wie ein Ausschnitt von 2007 eher, Kevin, oder?
Naja, John Part hat sich die Tourkarte zurückgeholt. Ronnie Baxter hat es nochmal geschafft, Paul Nicholson, Richie Burnett, das sind 4 Leute, du hast recht, die vor 10 Jahren, ja, Nicholson 2 Jahre später, aber die um diese Zeit gut unterwegs gewesen sind. Und das finde ich auch schön, dass die es nochmal geschafft haben. John Part hat ja jetzt sogar gemeint, er will nochmal Weltmeister werden. Das lehnt er sich in meinen Augen ein bisschen weit aus dem Fenster. Nicholson, glaube ich, kann oben nochmal rankommen, genauso wie Richie Burnett. Antonio Alcinas, du wolltest unbedingt, dass ich den Namen nochmal so ausspreche, da freue ich mich auch sehr, weil ich ihn auch persönlich kenne, dass er wieder zurück ist, weil er halt auch, wenn er es auf die Bühne schafft, eine Scoring-Maschine sein kann, und da sind wirklich viele coole Namen dabei. Kirk Shepard auch, der ja in den letzten Jahren nur dadurch in den Schlagzeilen war, dass er dann ein paar Verwarnungen bekommen hat, weil er versucht hat, Alkohol an den Spielort zu schmuggeln.
Tja, ich glaube, die Aussage von John Part, dass er nochmal Weltmeister werden möchte, ist vielleicht auch eine Bewerbung in Richtung Pro7 für nächstes Jahr. Aber ich will ja nicht schon wieder darauf zu sprechen kommen. Michael, die Q-School war auch aus deutscher Sicht durchaus erfolgreich, ne?
Kann man so sagen, ja. Das haben sich mit Martin Schindler und Mike Langendorf 2 Spieler ja qualifiziert für die Tour. Es ist ja bei der PDC durchaus so, dass man auch ohne Tourcard ja gut auf der European Tour mitspielen kann und da auch teilhaben kann auf der Tour, zumindest wenn man jetzt nicht aus England kommt, hat man da ja schon seine Möglichkeiten, aber mit Tourcard hat man quasi die Lizenz dann für alles abseits der TV-Turniere. Das heißt, man kann auch die Players Championship-Turniere nach Belieben mitnehmen und wenn man sich qualifizieren möchte, zum Beispiel für Turniere wie das World Matchplay oder den World Grand Prix, dann kommt man ohne Tourcard da nicht drum rum. Und Martin Schindler, der hat im vergangenen Jahr auf der European Tour schon hier und da mal gezeigt, dass er ja vielleicht nach Max Hopp das zweite große Talent aus Deutschland ist. Da freue ich mich jetzt auch auf das neue Jahr und bin gespannt darauf, was er da auf der Tour reißen kann. Da muss man natürlich auch mal abwarten, wie viel er da tatsächlich mitnimmt.
Er will alles spielen.
Tatsächlich, ja. Gut, und Mike Langdorf ist natürlich auch ein Name, der schon seit längerem bekannt ist, der ja große Sachen noch nicht gerissen hat auf der Tour, aber ja, dass er jetzt die Tourcard hat, das ermöglicht dann natürlich auch weitere Turniere und vielleicht kann er sich ja dann auch mal so in den Rhythmus spielen und da auf der Tour wirklich mitspielen, denn wenn man immer nur die European Tour Events spielt, dann ja, fehlen natürlich auch ein paar Punkte in der Rangliste und mit Tourcard ist man da besser bedient.
Er möchte eben übrigens auch versuchen, so viele Turniere mitzunehmen, wie geht. Er weiß noch nicht, wie viel, aber er hat passenderweise im Interview gesagt, wenn ich mir die Tourkarte nur an die Wand hänge, um sie mir anzuschauen, dann sollte ich wohl besser das Hobby wechseln.
Das ist eine gewagte Aussage. Wir haben jemanden aus Indien dabei, Prakash Shiva, dann auch einen Hongkong-Chinesen, Royden Lam. Aber es hat sich auch erstmals, Kevin, ein Lette qualifiziert, ne?
Ja, genau. Madas Rasma, dem hat ein guter Tag mit einem Viertelfinale ausgereicht. Gerade so hat er sich da als allerletzter Spieler über die Punkte-Rangliste durchgezittert. Und ich bin gespannt, was von ihm dann jetzt kommen wird. Inwiefern er die Karte dann auch nutzt. Das ist ja dann auch immer bei solchen Exoten die Frage. Haruki Muramatsu hat sich ja 2015 die Tourcard geholt, der Japaner. Und dann, glaube ich, 6 Turniere in den 2 Jahren gespielt. Und das ist dann natürlich auch immer schade für alle anderen Spieler. Und deswegen bin ich natürlich gespannt, inwiefern dann solche Leute die Tourkarte auch nutzen. Madas Rasma hat mit Sicherheit dann jetzt auch gar keine so schlechten Chancen, vielleicht auch auf die WM, weil es gibt ja jetzt auf der European Tour auch immer einen Qualifikanten aus Nordeuropa. Kombiniert mit der Tourkarte glaube ich, dass man ihn auf der Rechnung haben sollte und nicht überrascht sein sollte, wenn er bei der kommenden WM dabei ist.
Wir werden es beobachten. Ich nehme dich da beim Wort. Wenn wir nächstes Jahr bei der WM einen Letten dabei haben, dann wirst du dich verantworten müssen.
Ja, ja.
Michael, was war eigentlich mit Richie Burnett? Der hatte sich jetzt qualifiziert. Der war irgendwie so ein bisschen auf Christoph Daum, ne?
Ja, Richie Burnett, der ist vor 2 Jahren bei einer Dopingkontrolle aufgefallen. Da gab es eine positive Probe und das war wohl dann im Endeffekt keine leistungssteigernde Substanz. Also man sollte ihn jetzt nicht als den großen Doping-Sünder darstellen, der ja versucht hat, sich da irgendwie einen Vorteil zu erarbeiten, sondern das war dann wohl ja privater Drogenkonsum, der da aufgefallen ist. Und dafür gibt es natürlich auch eine Sperre, das ist ja ganz klar. Er musste, glaube ich, 18 Monate pausieren, hat dann die letzten Monate bei der BDO und auch auf der Challenge Tour schon wieder ein bisschen teilgenommen und ja.
2 Turniere gewonnen auf der Challenge Tour.
Genau, also das zeigt dann natürlich auch, dass er das Dartspielen jetzt nicht verlernt hat über die Zeit und aber trotzdem, also so wirklich vorstellen, dass er nochmal angreift, also dass er nochmal in die Top 16 zurückkommt oder ganz vorne wieder mitspielt. Irgendwie kann ich mir das bei ihm so richtig nicht vorstellen. Dazu hat er auch die Zeit vor seiner Sperre dann ja nicht wirklich überzeugt, meiner Meinung nach. Also die großen Erfolge darf man da, glaube ich, jetzt nicht mehr erwarten.
Naja, wir werden es sehen. Das soll es erstmal zur Q-School gewesen sein, denke ich mal. Es sei denn, ihr habt da noch weitere Anmerkungen. Aus deutscher Sicht sehr erfolgreich. Also, wie Michael schon beschrieben hat,
Wie René Adams muss sich dann halt fragen, wie es sein kann, dass, dass man dann nur, wie viele Punkte hat er gemacht? 1, 2, ich weiß es nicht genau, aber das sind dann halt schon Dinge, die dann vielleicht auch eher enttäuschen. Oder auch ein Dragutin Horvat als WM-Teilnehmer ist in meinen Augen dann auch jemand, der sich fragen muss, wieso da im Endeffekt nur 3, 4 Pünktchen rausgekommen sind. Dann möchte ich noch erwähnen, Gian Artut, der die Teilnahme groß angekündigt hatte und es dann auch nicht gemacht hat, stand auch auf der Liste drauf, war dann aber wohl krank. Auf der anderen Seite weiß ich, dass Zoran Lerchbacher aus Österreich den ersten Tag mit hohem Fieber gespielt hat. Also man kann sich da auch durchbeißen, wenn man möchte. Ich kenne die Beweggründe nicht und möchte Gian gar nichts unterstellen, aber das ist für ihn natürlich auch unglücklich nach seinem letzten Jahr, das jetzt nicht gut war und dann auch die Qualifying School so nach hinten losgegangen ist und er da gar nicht teilgenommen hat. Jetzt kannst du weitermachen.
Tja, das hätte natürlich noch erfolgreicher sein dürfen, das ist natürlich keine Frage. Aber die Q-School, also ich kenne es jetzt zumindest aus dem Snooker-Bereich, ist auch eine richtig harte Auseinandersetzung, weil natürlich alle dieses gleiche Ziel haben.
Über 400 Spieler, das
genau,
ist der Wahnsinn.
Sich dort durchzusetzen, das ist also auch jetzt nichts, was man mal eben im Vorbeigehen schafft. Ja, können wir mal trotzdem zu der Übertragung von Darts in Deutschland kommen. Ist jetzt vielleicht ein etwas harter Umbruch, aber Sport 1 hat wieder phänomenale Quoten eingefahren bei der diesjährigen WM. Im Schnitt verfolgten 480.000 Zuschauer ein Spiel bei der WM. In der Spitze schalteten fast 2 Millionen Zuschauer beim Finale ein. Michael, warum fällt Sport 1 dann nichts Besseres ein, als die Darts-Übertragung fürs Jahr 2017 zurückzufahren?
Ja, eine wirkliche Begründung dafür habe ich jetzt auch nicht. Ja, so ganz fest steht wohl noch nicht, wie viele Events es tatsächlich sein werden, aber nach den Ankündigungen sollen es wohl nur noch 4 Events sein, die pro Jahr im TV, im Free-TV übertragen werden. Der Rest wird dann zu verfolgen sein über den Livestream bei DAZN. Also da braucht man dann ein Abo für und in meinen Augen ist das ein kleiner Rückschritt für Darts, was die Präsenz im TV betrifft, denn ja, Sport1 hat doch in den letzten Jahren die Übertragung im Fernsehen immer weiter ausgebaut, da war ich eigentlich sehr zufrieden mit dieser Entwicklung, weil ich auch der Meinung bin, dass sogenannte Randsportarten dann auch tatsächlich nur funktionieren können, wenn sie im TV das Jahr über präsent sind. Darts hat halt im Amateurbereich dann auch nicht die große Lobby wie jetzt olympische Sportarten. Also da muss man sich dann auf anderem Wege überlegen, wie man sich aufstellen möchte. Und da sind diese regelmäßigen TV-Übertragungen nach meiner Meinung sehr wichtig. Das ist schon ein ganz schöner Einschnitt jetzt, dass es jetzt nur noch 4 Turniere gibt. Das ist jetzt ja auch kein ganz großes Drama, also zumindest zwischen den Weltmeisterschaften gerät das jetzt nicht komplett in Vergessenheit, aber es ist schon deutlich weniger und solche Pay-TV-Angebote, die haben natürlich bei Weitem nicht die Reichweite wie solche Übertragungen im Free-TV, also da muss man jetzt auch erstmal abwarten, wie die nächsten Jahre sich der Dartsport in Deutschland weiterentwickelt. Zumindest also meiner Meinung nach kann es der Entwicklung jetzt nicht wirklich förderlich sein. Zumindest holt man damit das Jahr über nicht neue Fans ran. Also bei der WM gucken natürlich viele Event-Fans dann auch zu, aber die muss man dann auch irgendwie an den Dartsport binden und sie ja regelmäßig dabei haben, meiner Meinung nach.
Es ist halt vielleicht dann auch so ein bisschen die Entwicklung, die aktuell überall herrscht. Streaming ist halt das Neue, was jetzt alle machen wollen und DAZN hat da, glaube ich, auch die Gunst der Stunde genutzt und das ja auch nicht unbedingt unerfolgreich. Kevin, ja, ist das der richtige Weg, um Darts bekannter zu machen oder beziehungsweise noch mehr Zuschauer ranzuholen? Oder stimmst du da eher Michael zu?
Ja, man muss sich die Frage stellen, welche Sportart in Deutschland es denn anbieten kann, dass man jedes einzelne Turnier im frei empfangbaren Fernsehen sehen kann. Und die Antwort lautet, keine kann es anbieten. Und deswegen war es für mich halt auch eine Frage der Zeit, bis das beim Dart eben auch passiert. Und ich sehe daran jetzt nicht so ein riesiges Problem, weil ich fand es im letzten Jahr schon dramatisch, also oder ja, Wahnsinn, dass man wirklich 11 Turniere auf Sport 1 verfolgen konnte. Und der Normalo dann irgendwann, glaube ich, gar nicht mehr so richtig wusste, um was es denn jetzt vielleicht geht oder nicht geht. Und der Dartsport bleibt ja mit den 4 Turnieren, die übers Jahr verteilt sein werden, ja durchaus präsent im Fernsehen. Und ich finde es in Ordnung. Und es gibt mit Sicherheit auch viele, die dann über The Zone andere Sportarten verfolgen und dann vielleicht auch auf Dart stoßen. Es ist jetzt natürlich nicht die revolutionäre Neuerung, die total viel mehr Zuschauer bringen wird, aber dass das jetzt total schadet oder den Untergang für Dart bedeutet, wie manch einer sagt, für Dart in Deutschland, das glaube ich jetzt halt nicht, weil es immer noch diese 4 Turniere gibt im Fernsehen und weil inzwischen auch viele Leute nicht mehr Fernsehen schauen, sondern dann auch so ein Streaming nutzen. Und wie ich eben schon mal gesagt habe, wenn man eine Sportart mit allem drum und dran verfolgen will, dann bleibt einem generell in kaum einer Sportart oder in gar keiner etwas anderes übrig, als dann auch dann solche Pay-TV-Sachen in Anspruch zu nehmen. Also ja, ich finde es in Ordnung und möchte dann jetzt halt auch mal abwarten, wie es läuft. Und es ist jetzt aber auch grundsätzlich so, dass The Zone für die nächsten 5 Jahre die Exklusivrechte hat. Also das heißt, es ist jetzt auch ein längerer Prozess, der da jetzt dann auch stattfindet, wo Sport 1 dann nicht mehr alles selbst in der Hand hat.
Also eine Sportart würde mir da durchaus einfallen, im Snooker-Bereich ja, zumindest, ist es tatsächlich so, dass Eurosport eigentlich, ja, ich würde es nicht sagen, na doch, 85-90% der Turniere bestimmt überträgt und das auch zu großen Teilen im Free-TV. Also das gibt's durchaus, ist halt die Frage, ob das der richtige Weg ist oder nicht. Ja, habt ihr zu dem Thema noch was zu sagen? Ansonsten würde ich euch dann jetzt zur Premier League befragen, die dann nämlich in 3 Tagen, beziehungsweise je nachdem, ob ihr das morgen hört, in 2 Tagen am Donnerstag beginnt und eröffnet wird in Newcastle. Ja, Michael, wer gewinnt die Premier League dieses Jahr und welche 2 Spieler scheiden als erstes aus?
Ja, also wenn wir über den Turnierfavoriten reden, dann fällt überraschenderweise kein Weg an Michael van Gerwen voran. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein anderer Spieler nach der regulären Spielzeit die Tabelle anführen wird. Van Gerwen wird sicherlich als Top-Gesetzter in die Playoffs gehen und wenn er da sein bestes Spiel abruft, dann wird er sicherlich die Premier League auch wieder gewinnen. Trotzdem darf man die anderen Spieler natürlich nicht abschreiben. Das ist ganz klar. Ja, und zu den Spielern, die vielleicht ein bisschen schwächeln werden, also ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich von Kim Heibrechts halten soll. Der ist ja jetzt quasi auf den letzten Drücker noch reingerutscht, so als Wackelkandidat. Ob der wirklich mittlerweile das Niveau hat, um da Woche für Woche mit den besten Spielern der Welt mitzuhalten, das muss ich auch mal zeigen. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass der einer der beiden Spieler sein wird, der vorzeitig ausscheidet und der andere, das ist dann vielleicht sogar sein Gegner am ersten Spieltag, James Wade, der hat mich zuletzt nicht so wirklich überzeugt und eigentlich in der Premier League war auf ihn mehr oder weniger Verlass, also wirklich schlecht abgeschnitten hat er da nie, trotzdem im Moment ist er für mich so der Spieler, der nicht so ganz das Level hat, zumindest nicht, was das Offensivspiel betrifft, beziehungsweise das Scoring. Interessant wird auch zu sehen sein, wie sich Jelle Klaassen präsentiert. Der war ja jetzt schon lange nicht mehr in der Premier League mit dabei, aber so wie der im vergangenen Jahr gespielt hat, denke ich, wird Jelle Klaassen eigentlich eine relativ gute Figur machen.
Ja, keine Newcomer dieses Jahr in der Premier League. Wir hatten es ja schon mal angesprochen gehabt. Kevin, wie siehst du das? Dass Michael van Gerwen sicherlich der
gute Kandidat ist. Ja, da brauchen wir gar nicht. Möchte ich.
Brauchen wir nicht drüber reden, denke ich, genau. Wer scheidet früher aus?
Ja, ich sehe tatsächlich auch Kim Heibrechts als einen der Kandidaten, aber halt nicht nur ihn, weil Jelle Klaassen hat mich jetzt in letzter Zeit auch nicht überzeugt. Jelle muss ein bisschen aufpassen. Der hat in diesem Jahr auch viel zu verteidigen. Und er muss den nächsten Schritt gehen. Er muss konstanter werden. Ansonsten ist die Premier League früh für ihn vorbei. Ich sehe neben Kim Heibrechts und Jelle Klaassen, das ist für mich so eine Vierergruppe, wo auch James Wade drin ist, wie Michael das gesagt hat. Und ja, wenn er nicht aufpasst, auch Adrian Lewis, in meinen Augen. Das Match gegen Raymond van Barneveld am ersten Spieltag wird für ihn schon eine richtungsweisende Partie, in welche Richtung es gehen wird. Natürlich hast du danach dann auch noch Zeit, Dinge zu korrigieren. Aber ich habe das vorhin angesprochen, dass er Probleme hat gegen die absoluten Top Guns. Und deshalb bilden Lewis, Wade, Klaassen und Heibrechts für mich so diese ja untere Tabellenregion. Und da will ich mich eigentlich gar nicht festlegen, wer da rausgeht. Weil auch ein Kim Heibrechts hat vor 2 Jahren in der Premier League, glaube ich, in jedem Spiel 100 plus gespielt und hat es trotzdem, ist trotzdem mit, glaube ich, nur 3 Punkten ausgeschieden. Also ich traue Kim Heibrechts durchaus zu, dann vielleicht auch diese ersten 9 Spieltage zu überstehen. Ordne ihn aber eher weiter unten ein. Ja, das ist so das, was ich so denke über die Premier League.
Tja, werden wir beobachten. 15 Wochen, also Premier League, dann die Playoffs im Mai. Und die Premier League dürfte wahrscheinlich zu den Turnieren gehören, die Sport 1 dann doch noch überträgt. Ne? Das ist ja immerhin etwas, was sie sich nicht nehmen lassen werden. Also, ja, da ist einiges geboten in nächster Zeit. Wir werden uns sicherlich bei Double Trouble dann auch wieder hören, spätestens wenn die nächsten größeren Turniere anstehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, eine Stunde über den Sport mit den Pfeilen zu hören. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank, Kevin. Es war wieder eine super Stunde und hört rein im weiteren Programm von meinsportradio.de. Bewertet uns auf iTunes fleißig und bis zum nächsten Mal.
Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oehmicke und Michael Seehusen auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.